Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Dies ist keine Folge in der Vorschau-Serie auf die NHL-Saison 2025-2026. Jedenfalls keine Folge über ein einzelnes Team, sondern das ist eine Sammlung an Neuigkeiten und Informationen. Es wird zum Beispiel heute über das Thema Desun gesprochen von mir. Es wird um einige leider Todesfälle in der Liga gehen, ein paar Verträge und noch das ein oder andere Thema mehr drumherum. Mal schauen, wie lange ich heute brauche bei der Zeit. Vielleicht kann ich mich wieder an die 20 Minuten halten. Warten wir mal ab. Aber wir fangen an mit einem Thema, was euch sicherlich alle interessiert und wo ich vielleicht etwas vorschnell, aber wenn man sich jetzt die nächsten Minuten das Ganze anhört, glaube ich auch berechtigt, ein bisschen echauffiert war. Und zwar das Thema NHL-TV. Und wie ihr ja wisst, das war ja in meiner Sommerpause eine der Neuigkeiten. Die NHL hat den Streaming-Anbieter im Prinzip gewechselt und hat jetzt nicht mehr den eigenen Streaming-Anbieter oder wer auch immer das da war, der NHL TV betrieben hat, sondern das Ganze läuft jetzt über DAZN. Und dann war es halt so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, komm, schaust du dir das Ganze mal an. Ich habe dann eine E-Mail auch bekommen, ja, sie können das erwerben und gibt, glaube ich, irgendwie 8% Rabatt oder sowas. Und ja, dann können sie eben entsprechend ihr Abo abschließen. So, dann habe ich mich angemeldet, habe da drauf geklickt, war in meinem alten DAZN-Account, hatte ich vor Jahren mal, aber jetzt auch schon ein paar Jahre eben nicht mehr, weil da für mich keine Programmangebote waren, die wirklich interessant waren. Und jetzt war es eben so, ich war da wieder mit drin und dachte, na gut, das kann ja nicht so schwierig sein. Kriege ja jetzt einen direkten Link. Also der direkte Link führt einen nicht auf das Abo zur NHL, sondern der Link führt einen auf die DAZN-Abos, die haben mich aber in dem Fall dann nicht interessiert, denn ich wollte ja das spezielle Abo haben bei DAZN und eben nicht irgendetwas, was jetzt Bundesliga-Pakete und so weiter betrifft. So, das war schon mal der erste Punkt. Dann habe ich trotzdem versucht, mich durchzuklicken und habe irgendwann, wenn ihr also das Ganze im Browser zum Beispiel macht, wenn ihr oben rechts auf euren User klickt und dann gibt es den Punkt mehr auf DAZN, das ist bei mir in der ersten Reihe der dritte Punkt auf der rechten Seite. Dann gibt es eine Übersicht, da gibt es so ein paar Pay-Per-View-Angebote als allererstes. Dahinter kommt NFL Game Pass und da kommt zumindest bei mir jetzt schon als drittes NHL TV. Und wenn man da drauf klickt, dann bekommt man das, was man im Moment abgeschlossen hat. So. Und was mich dann in dem Moment erstmal so ein bisschen schockiert hatte, war, bei mir stand tatsächlich an dieser Stelle ein monatliches Abo für 22,99 Euro pro Monat. So, ich habe das Ganze dann natürlich hochgerechnet und wenn man jetzt sagt, naja, ich brauche das halt nicht das ganze Jahr, sondern im Prinzip dann von Oktober bis Juni, dann kommt man auf schlanke 206,91 Euro, was eine ziemliche Preissteigerung ist von den 99 Euro, die ich zum Beispiel auch schon mal bezahlt habe. Ich weiß gar nicht, ob es im letzten Jahr so war, aber 99 Euro habe ich auch schon bezahlt für das NHL-TV-Angebot. Und das ist natürlich eine absolut heftige Preissteigerung. So, dann habe ich natürlich gedacht, okay, komm, vielleicht findest du es ja auch irgendwie nicht. Dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt. Dann gab es noch ein Angebot für 27,99 im Monat und so weiter. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, komm, da gibt es ja hübsche Chatbots. Schreibst du mal an und dann guckst du mal, ob du dann vielleicht auch einen Mitarbeiter vom Service bekommst und was du dann von dem für Informationen bekommst. Tja, und tatsächlich war es dann so, ich habe jemanden ranbekommen vom Service, habe dem das geschrieben, habe gesagt, ja, ich würde das Abo gerne erneuern und dann kam eben zurück, ja, 22,99 im Monat. Ich sage, naja, das ist doch aber eine Steigerung von, je nachdem, 120 Euro, die man vorher bezahlt hat, auf 207 Euro insgesamt und das ja nur für einen begrenzten Zeitraum. Wenn ich es aufs ganze Jahr rechne, wird es ja noch viel mehr. Und dann meinte die Person, die dann da vom Service geantwortet hat, ja, das ist so und ob ich denn noch weitere Fragen hätte. So, und das hat mich persönlich natürlich extrem geärgert. Der nächste Punkt war, aber das ist eben nur ein Detail gewesen, dass dann auch in dem Angebot mit drin stand, dass man dort an der Stelle auch ein, dass du bis zu vier NFL-Spiele gleichzeitig gucken kannst. Also da wurde offensichtlich die Beschreibung vom NFL-Pass dort kopiert und dementsprechend dann nur mit NHL angepasst. Also das Ganze war noch nicht wirklich rund. So, da muss ich aber sagen, das ist natürlich äußerst unprofessionell, denn es ist schon, glaube ich, mehr als einen Monat vergangen gewesen von dem Zeitpunkt der E-Mail und der Pressemitteilung, dass die NHL jetzt den Anbieter wechselt, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann meine E-Mail bekommen habe und auf das Angebot klicken konnte. Also erster Punkt, der mich geärgert hat, ist, ich komme nicht direkt auf mein Angebot, sondern auf irgendwas von DAZN. Das zweite ist, das Angebot ist falsch beschrieben. Und das dritte ist, ich kann kein Jahresabo abschließen, sondern nur Monatspreise. Und die Monatspreise waren jenseits von Gut und Böse für mich als Vergleich zu dem, was ich im Vorjahr bezahlt habe. So. Dann gab es aber ein paar von euch, die gesagt haben, Moment mal, ich sehe da aber was anderes. Ich sehe da ein Angebot für 119, ich sehe da ein Angebot für 134,99, ich sehe da verschiedenste Dinge, habe dann auch ein bisschen noch geguckt, in diversen Eishockeyforen stand das Ganze dann auch mit drin und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ja komisch, schaust du mal, vielleicht machst du mal einen zweiten Account, nimmst nicht den Account, den du früher hattest, sondern meldest dich mal anders an und schaust mal, was du da für Preise bekommst und schau mal an, habe ich mich angemeldet, habe ich die Preise bekommen, die dort genannt wurden von einigen von euch, nämlich 119,99 € für das normale Angebot und 134,99 €. Und dann gibt es da, schaue alle Saisonspiele inklusive Stanley Cup, Playoffs und Finale, Zusammenfassung und komplette Spielwiederholung, Stream auf 5 Geräten an 2 Standorten gleichzeitig, Multiview bis zu 4 Spiele gleichzeitig und noch 15% Rabatt im NHL-Shop. So, das ist das Season Pass Ultimate Angebot und dann gab es noch den Season Pass. So, dazu muss man sagen, es gelten da weiterhin die Blackout-Rechte. Dann hatte ich plötzlich auch die Möglichkeit, zwischen diesem Saisonpass und den monatlichen Angeboten zu switchen. Das hatte ich vorher auch nicht unter meinem ursprünglichen Account. Okay, gut, alles klar. Schon mal ein ganz gutes Angebot. So, habe ich aber noch nicht abgeschlossen. Habe ja erstmal auch so ein bisschen noch gewartet und dann habe ich mich wieder unter meinem alten Account angemeldet und siehe da, erstens war zum Beispiel dieser Fehler weg mit den LFL-Games, da standen dann NHL-Games, also die Beschreibung war vollkommen korrekt. Und das zweite ist, ich habe plötzlich ein Angebot bekommen, was tatsächlich den Rabatt, der mir versprochen wurde, beinhaltet. So, das heißt also, ich habe jetzt einen regulären Saisonpass und dieser Saisonpass, der ist sogar ein Stück günstiger als das ursprüngliche Abo, was ich hatte. Also dieser Rabatt, der da versprochen wurde in der ersten E-Mail, der war dann mit drin. So, und was da auch drin steht, Portabilität im Ausland. Ich kann mich überall im europäischen Wirtschaftsraum ins DAZN-Konto einloggen und das DAZN-Programm deines Heimatlandes sehen. Da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher, ob das auch NHL-TV betrifft, weil ich nicht weiß, ob NHL-TV wirklich als DAZN-Programm gilt. Also da wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ich weiß, vor 2 Jahren war ich in London, da konnte ich zum Beispiel in London das Ganze dann gucken mit meinem Pass. Da gab es zum Beispiel die Blackout-Rechte nicht, aber das würde ich eher abwarten bzw. einfach mal ausprobieren. Trotzdem muss ich sagen, am Ende eine positive Geschichte, die aber sehr unprofessionell losgegangen ist und das ist eben wieder was, wo ich persönlich dann sage, ich meine, ich bin jetzt jemand, der auch ansonsten sich mit IT ein bisschen auskennt, solche Dinge kann ich vorher testen, da mache ich einfach mal einen Testlauf, da lasse ich Test-User drauf und so weiter und so fort, will jetzt da nicht in die Arbeitsdetails reingehen, aber das wäre etwas, wenn ich persönlich für sowas verantwortlich gewesen wäre, hätte ich schon gesagt, also das ist schlecht gelaufen, das Projekt da an der Stelle. Aber, also ihr wisst jetzt, ihr müsstet sowohl, wenn ihr einen bestehenden Account habt bei DAZN und wenn ihr ein bestehendes Abo hattet bei NHL TV, müsstet ihr von DAZN ein Angebot bekommen und dieses Angebot sollte im Jahrespreis dann auch einen Rabatt beinhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Monatspreis ist, den habe ich ja jetzt nicht, aber bei mir ist wirklich tatsächlich so, im Jahrespreis ist das Ganze mit drin, der Rabatt und bei mir geht dieser Vertrag am 5.10. Beziehungsweise am 6.10. los, also mit dem neuen Saisonbeginn sollte das für euch auch möglich sein und ja, dann hoffe ich, dass ihr da eben entsprechend das Ganze euch holen könnt. Wie gesagt, nochmal, wenn die Spiele bei Sky laufen, kann man sie bei DAZN nicht schauen. Das ist das Ganze, was weiterhin der Fall ist. Ich glaube, bei der NFL ist es nicht so bei DAZN. Das liegt aber daran, dass die auch NFL-Rechte haben, meine ich. Also das ist natürlich ein Unterschied dann. NHL-Rechte hat DAZN nicht, sondern das Ganze wird einfach nur unter vertrieben. Ne? Also auch nicht noch da jetzt dran denken, es gab ja auch schon die Gerüchte teilweise, Mensch, da gibt es ja irgendwie deutschen Kommentar oder deutsche Produktion. Nein, das ist keine deutsche Produktion, das ist kein deutscher Kommentar, den werdet ihr da nicht finden, sondern ist einfach das, was vorher auf der unabhängigen NHL-TV-Plattform lief, läuft jetzt eben unter der Plattform von DAZN. Die sind einfach nur der Streaming-Provider da in dem Fall. Das also mal zum Thema Fernsehen und zum Thema DAZN. Vielleicht gibt es von mir auch noch in den nächsten Wochen ein bisschen was zu dem, was Sky plant. Müssen wir mal schauen. Und wie gesagt, ich habe euch ja auch in den letzten Folgen gebeten, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was Podcasts betrifft, sehr, sehr gerne auch bei mir melden. Dann gab es ein paar Verträge. Damit fangen wir vielleicht mal an. Connor Zary hat einen Vertrag unterschrieben bei den Calgary Flames. Da werde ich dann in der Folge über die Flames nochmal detaillierter drauf eingehen. Knapp unter 4 Millionen, 3-Jahres-Vertrag, Bridge Deal ist in Ordnung, ist 23 als Center. Ja, finde ich einen Deal, der passt. Dann Dustin Wolf hat unterschrieben, 7 Jahre, 7,5 Millionen pro Jahr. Das ist für einen Torhüter, der ist 24, hat gute Zahlen gehabt im letzten Jahr. Trotzdem muss ich sagen, an der Stelle habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte geschrieben, er ist dann irgendwie nächste Saison der 8 bestbezahlte Torhüter. Ich muss mal einmal hier auf Puckpedia schauen und einmal reinschauen, was denn bei den Torhütern da eben entsprechend steht. Natürlich ist er ein guter Torhüter. Natürlich ist er auch jemand, der vielleicht jetzt der Franchise-Goalie werden kann bei den Calgary Flames. Aber trotzdem muss man sagen, es ist ja so, er hat jetzt noch nicht so lange in der NHL gespielt. Und wenn du dann da an der Stelle sagst, naja, vergleichbar mit anderen, dann ist der Vertrag schon relativ hoch dotiert. Kann natürlich sein, wenn wir uns in 2-3 Jahren drüber unterhalten, aufgrund des steigenden Salary Cap Spaces, ist es dann schon so, dass dieser Vertrag noch ganz gut ist. Genau, er wäre in dieser Saison der 7. bestbezahlte Torhüter. Und bei allem Respekt würde ich ihn nicht als 7. besten Torhüter der NHL sehen. Man kann natürlich auch argumentieren, da sind auch ein paar andere dabei, die vielleicht nicht so gut gespielt haben, ob die denn das Gehalt kriegen sollen. Okay, aber letzten Endes ist das schon etwas, die Flames haben eine Wette gemacht auf die Zukunft. Für Wolf ist das natürlich nicht schlecht. Er verdient jede Menge Geld direkt mal, noch bevor seine Karriere richtig losgegangen ist. Also er sich wirklich dann auch mehrere Jahre als guter Torhüter gezeigt hat. Ja, aber der Deal hat natürlich Potenzial für die Flames. Wie gesagt, macht so ein paar der anderen Verträge, die es jetzt in den letzten Wochen und Monaten gab, schon besser und verständlicher, finde ich, an der Stelle. Und ja, hat so ein bisschen den Markt irgendwo ein Stück weit korrigiert, finde ich, an der Stelle. Ich schaue jetzt gerade mal, ja, in der nächsten Saison wäre es jetzt, na gut, da wäre er nur noch der 11. bestbezahlte Torhüter, aber da sieht man zum Beispiel, dass dann eben auch da Verträge reinkommen, die schon relativ hoch dotiert waren. Und wie gesagt, ich habe dann immer so, am Anfang hieß es ja zum Beispiel, Mackenzie Blackwood von den Fs ist sehr gut bezahlt mit 5,25. Der ist mittlerweile schon nur in der nächsten Saison auf Platz 20. Im übernächsten Jahr wäre das dann nochmal ein Platz weniger. Ich schaue mal rein hier, ob die Torhüter für das übernächste Jahr hier dann schon entsprechend mit dabei sind. Da wäre zum Beispiel Mackenzie Blackwood ja dann auf 21 und da sind sicherlich noch einige, die irgendwann den Vertrag verlängern. Skinner habe ich zum Beispiel in Edmonton ja auch erwähnt. Also das mal zu dem Vertrag von Dustin Wolf. Dann hat Alexander Georgiev, der nächste Torhüter, auch einen Vertrag unterschrieben und da sieht man so ein bisschen, wie schnell dann auch ein Torhüter einen Wert verlieren kann. Er hat in Buffalo unterschrieben. Die wollen wohl ein bisschen sicher gehen, falls sich die Verletzungen, die sie da haben, dann als schwerwiegender herausstellen. Er hat einen Einjahresvertrag bekommen, $825.000, also ein bisschen über Minimumgehalt. Das ist vollkommen in Ordnung und dementsprechend auch ein Deal, wo man da dann sagen kann, okay, da machen sie nicht viel falsch, knapp unter 1 Million. Und haben sich trotzdem einen Torhüter geholt, der zumindest mal NHL gespielt hat, letzte Saison nicht wirklich gut. Und für ihn ist es einfach die Chance nochmal zu beweisen, okay, er kann doch relativ gut halten, würde ich mal sagen. Spencer Knight, der nächste Torhüter, unterschreibt für 3 Jahre und pro Saison sind das 5,833333 Millionen, also etwas unter 5,9 Millionen Dollar. 3 Jahre, er ist 24, Dustin Wolf ist auch 24 und da sieht man schon den Preisunterschied. Einmal sind, oder die Unterschiede, einmal sind es 3 Jahre, also Spencer Knight wettet quasi auf sich selbst. Auf der anderen Seite sind es 7 Jahre und es sind mehr als 1,5 Millionen pro Saison weniger. Jetzt muss man bei Spencer Knight sagen, ist schon erstaunlich, denn die Chicago Blackhawks sind garantiert eines der schlechteren Teams im nächsten Jahr, im Jahr drauf wahrscheinlich auch. Und selbst in 3 Jahren kann man nicht wirklich erwarten, dass sie super gut werden. Und das heißt, die Zahlen von Spencer Knight werden ja wahrscheinlich nicht so besonders gut sein. Vielleicht möchte er gerne viele Schüsse aufs Tor bekommen. Auf jeden Fall eine ziemliche Wette auf sich selber, die er da eingegangen ist. Aber auf der anderen Seite hat er jetzt auch schon mal wenigstens einen 3-Jahres-Vertrag. Wie gesagt, das Geld ist ja auch schon das Höchste, was er bisher verdient hat. Und für die Blackhawks, glaube ich, ein richtig guter Vertrag. Und dann haben sie zumindest ihren Nummer 1 Torhüter für die nächsten 3 Jahre. Mikael Backlund unterschreibt für 2 Jahre in Calgary. Auch da werde ich dann in der Vorschau drauf eingehen. Nicht wirklich überraschend, möchte seine Karriere bei den Flames beenden. Und da ist der Vertrag 3,25 Millionen in den nächsten beiden Jahren in Ordnung, 36 Jahre alt. Ja, ist das vielleicht ein bisschen hoch, wenn man es mit anderen Spielern vergleicht. Kann sein, aber trotzdem macht das jetzt während der steigenden Salary Cap Jahre überhaupt kein Problem und kreiert überhaupt kein Problem. Und er bekommt auch da nochmal ganz gutes Gehalt. White Kaiser als Restricted Free Agent unterschreibt einen 2-Jahres-Vertrag, 1,7 Millionen. Auch das ist okay als Verteidiger mit 23. Auch ein Bridge-Deal, kann sich wieder beweisen, etablieren in der NHL. Weiterhin 23 Jahre alt, danach ist er 25. Auch das ein Deal, der macht Sinn für ihn und auch fürs Team. Gut, dass er jetzt dabei ist beim Training Camp. Und das Ganze ist dann eben auch ein Stichwort für einige Restricted Free Agents. Allen voran Mason McTavish von den Anaheim Ducks, Luke Hughes und Luke Evangelista. Und bei McTavish und Evangelista ist es wohl so, dass man noch gar nicht so nah dran ist am Vertrag. Bei McTavish, nicht bei Hughes, sondern bei McTavish und Evangelista. Bei McTavish ist es so, der ist wohl zurückgekehrt nach Ottawa und spielt da erstmal zu Hause, und wer so ein bisschen sich mit der Geografie Nordamerikas auskennt, weiß, dass Ottawa relativ weit weg von Anaheim ist. Und was wäre das eigentlich für eine Finalserie? Gab es ja auch schon mal. Muss ich mal nachgucken, wie weit da die Distanz ist. Sicherlich nicht Edmonton, Florida, aber viel weniger dürfte das dann auch nicht sein. Aber ich drifte ab. Auf jeden Fall ist es so, dass er jetzt in Ottawa trainiert, ist ein Zeichen dafür, dass man sich noch nicht so wirklich angenähert hat, was die Vertragsverlängerung da betrifft. Es soll wohl so sein, dass Anaheim gerne einen längerfristigen Deal hätte und McTavish anscheinend wohl auch, aber man ist ziemlich weit auseinander, was das Gehalt betrifft. Also das wäre natürlich nicht gut für die Anaheim Ducks, die, glaube ich, in der Saison ein bisschen was leisten wollen, und wenn da natürlich jemand direkt zu Saisonbeginn fehlt, wäre das eher schlecht. Bei Luke Hughes ist es aber so, dass die Vertragsverhandlungen wohl eher schon ein bisschen besser laufen. Da geht es, glaube ich, eher um einen Bridge-Deal. Und bei Luke Evangelista ist es so, dass er wohl auch abgereist ist aus Nashville. Auch da ist es so, dass die Parteien wohl ein Stück weit auseinander sind. Also es ist immer schlecht, wenn ein Spieler das Trainingcamp verpasst. Das hatten wir letztes Jahr mit Swayman. Das hat dann bei einem Torhüter vielleicht noch größere Auswirkungen als bei einem Skater. Und ja, die Jungs können sich überall fit halten. Trotzdem ist es halt insgesamt so, dass du speziell als junger Spieler, glaube ich, diese Trainingcamps schon brauchst. Du kriegst vom Coach mitgeteilt, was der für Strategien möchte. Du lernst deine Mitspieler kennen und so weiter und so weiter. Also ich halte es schon für sehr wichtig, dass junge Spieler da mit dabei sind. In dem Fall kann es eben sein, dass einige dieser Restricted Free Agent da entsprechend das Trainingscamp verpassen werden. Dann, apropos Verträge und Restricted Free Agents. Und zwar hatte ich ja euch einmal das neue Collective Bargaining Agreement erklärt. Und es ist so, dass dieses Collective Bargaining Agreement offiziell erst ab der übernächsten Saison, also ab 2026/27 gilt. Aber es gibt ein paar Dinge, die gelten schon ab jetzt, beziehungsweise manche Dinge gelten auch erst in Anführungsstrichen etwas später. Was meine ich damit? Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, aber der Playoff Salary Cap, der gilt schon ab dieser Saison. Das heißt also, man muss da entsprechend aufpassen und sich dran halten an diesem Playoff Salary Cap. Die Double Contract Retention funktioniert auch nicht mehr. Früher war es ja so, nehmen wir mal an, Spieler hat ein Gehalt von 10 Millionen, Dann konnte man einmal als Team, was ihn abgibt, 50% behalten. Und wenn man noch jemanden dazwischen hatte, also ich, total fiktives Beispiel. Wir nehmen jetzt mal an, Anaheim möchte einen Spieler tauschen nach Ottawa. So, dann ist es so, dass der Spieler 10 Millionen verdient. Dann sagt Anaheim, okay, wir behalten 50% vom Gehalt. Dann sagt Ottawa, ja, aber 5 Millionen kriegen wir nicht im Salary Cap Space unter. Dann sagen vielleicht die Dallas Stars, okay, wir nehmen auch noch 50%. Dementsprechend auf der Payroll stehen dann also bei Anaheim 5 Millionen, bei Dallas 2,5 Millionen und am Ende bei Ottawa 2,5 Millionen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Es müssen mindestens 75 Regular Season Days vergangen sein seit dem letzten Trade, bevor dann nochmal eine Salary Cap Reduction erfolgen kann. Was man sagen muss, was noch nicht gültig ist, und zwar erst ab dem 15. September 2026, sind die Vertragslängen. Das heißt also, dass Spieler, die Restricted oder Unrestricted Free Agents sind, bei ihren eigenen Teams jeweils für 8 Jahre unterschreiben können und bei anderen Teams für maximal 7 Jahre bis zum 15. September 2026. Heißt also, die gesamte Free Agency, der Beginn der Free Agency im nächsten Sommer. Dort können die Spieler noch mit den alten Vertragslängen dealen und eben entsprechend dann bei den alten oder neuen Teams unterschreiben. Und ab dem 15. September gelten dann, oder ab dem 16. wahrscheinlich, gelten dann die neuen Regeln. Das heißt, dann kann man dem eigenen Free Agent nur noch 7 Jahre als Verlängerung anbieten und entsprechend nur noch 6 Jahre, wenn es ein fremder Free Agent ist. Also das mal zum Thema Collective Bargaining Agreement. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die erst ab der nächsten Saison gelten, beziehungsweise manche Kleinigkeiten eben auch schon vorher. Aber da will ich jetzt nicht auf alle Details eingehen, aber das waren, glaube ich, schon so ein paar wichtige Punkte. Ah, dann habe ich noch gesehen, das habe ich mir im Nachhinein notiert. Wir kommen wieder zurück zum Vertrag. Wasili Podkolzin, der hat auch einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, 8,85 Millionen, also etwas unter 3 Millionen pro Jahr. Auch ein guter Deal, finde ich, für die Edmonton Oilers. Jemand, der ihnen Tiefe gibt und dementsprechend passender Vertrag an der Stelle. Und die Oilers kommen ja auch noch in der Vorschau. Anze Kopitar, der hat seinen Rücktritt erklärt im nächsten Sommer. Das heißt, er spielt jetzt noch diese Saison. Das wird die letzte Saison in seiner NHL-Karriere sein. Und danach wird er sich zurückziehen. Er ist zweifacher Stanley Cup-Sieger. Er ist seit 2016 Kapitän der Los Angeles Kings. Er ist der erste Spieler aus Slowenien, der in der NHL gespielt hat. Und die wollen da auch zurückziehen nach Slowenien, dann nach dem Ende der Karriere. Er ist erster bei der Anzahl der Spiele und bei den Vorlagen. Er ist dritter bei den Toren bei den Los Angeles Kings. Zweiter bei den Punkten. Da könnte allerdings Marcel Dion jetzt in diesem Jahr auch noch einholen. Also er hat, lass mich mal überschlagen, 29 Punkte weniger als Marcel Dion. Also wenn er 30 Punkte macht, ist er da Erster. Er hat die meisten Playoff-Games, zweitmeisten Assists. Er hat die zweitmeisten Punkte und die drittmeisten Playoff-Tore. Also sehr, sehr viele Statistiken. Aber wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, 2012, 2014 Stanley Cup Champion. Einer der besten defensiven Center in den letzten 10, 15 Jahren in der NHL. Und auch letzte Saison immer noch wieder gut gespielt, und da muss man wirklich sagen, dass das eben etwas ist, wo natürlich die Los Angeles Kings jemanden verlieren. Auf der anderen Seite jemand, der jetzt 20 Jahre bei einem Verein war, das ist schon bemerkenswert und eine richtig, richtig gute Geschichte, und dementsprechend da jetzt schon Gratulation und dann hoffentlich eine gute letzte Saison. Dann kann man ihn auch richtig verabschieden aus Sicht der Los Angeles Kings, und das ist, denke ich, eine gute Geschichte. Dann haben wir leider einige Todesfälle gehabt rund um die NHL, aber auch rund um die Eishockey-Welt. Und wir fangen mal an mit Orca Wiesblad. Der ist leider im Alter von 25 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Der war jetzt kein NHL-Profi bisher, der hat oder hätte für die Allen Texas Americans in der ECHL gespielt, aber trotzdem ist es so, er ist eben jemand, der auch ja im Dunstkreis der NHL war. Ozzy Wiesblad, der hat sein NHL-Debüt gehabt und bei den Nashville Predators sein NHL-Debüt gehabt und dementsprechend ist das natürlich eine sehr, sehr tragische Geschichte und der Familie und den Freunden und allen natürlich, die ihn kannten, herzliches Beileid und das gilt natürlich jetzt auch für alle, die betroffen sind von den weiteren Todesfällen. In diesem Fall war es leider wieder ein sehr, sehr junger Spieler mit 25 Jahren. Und dann gab es noch weitere Todesfälle und zwar Ken Dryden, der ist mit 78 Jahren gestorben und Dryden war eine absolute Legende, NHL-Torhüter. Er hat 6-mal den Stanley Cup gewonnen, der hat die Conn Smythe Trophy in seiner ersten Saison gewonnen als noch nicht mal NHL-Spieler, 71 Stanley Cup gewonnen, hatte, weiß ich gar nicht, 5-6 Spiele, glaube ich, vorher gemacht, ist dann reingekommen bei den Montreal Canadiens, hat direkt mal den Titel gewonnen. Im nächsten Jahr ist er Rookie of the Year gewonnen, also auch interessant. Er hatte schon quasi den Titel, ist danach Rookie of the Year gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das damals bei Patrick Roy auch schon so war. Auf jeden Fall jede Menge Trophäen gewonnen. Er hat 5-mal die Vezina Trophy gewonnen, wobei man sagen muss, dass die Vezina Trophy damals für den Torhüter oder der Torhüter gewonnen hat, der die wenigsten Tore hatte. Das heißt, wenn du ein gutes Team hattest, und das waren die Montreal Canadiens 70er Jahre auf jeden Fall, dann hattest du natürlich automatisch gute Chancen, diese Trophäe zu gewinnen. Ist jetzt nicht so wie heutzutage, wo es die Jennings Trophy, meine ich, gibt für die Torhüter oder für das Torhüter-Duo vielleicht, je nachdem wie es läuft, dass die wenigsten Tore hat und die Vezina Trophy wird halt eben von den General Manager gewählt, sondern es ist jetzt tatsächlich oder damals tatsächlich so gewesen, im Grunde hast du automatisch dort entsprechend an der Stelle, wenn du die wenigsten Gegentore hattest, auch diese Vezina Trophy bekommen. Dann hatten die Canadiens natürlich eine Serie von 75, 76 bis 78, 79 sind sie 4 Jahre hintereinander Stanley Cup Champion geworden. Und ja, was bei Ken Dryden auch noch eine ganz besondere Geschichte ist, der hat zwischendurch seine Karriere beendet. Ich will mal gucken, wo ich das als Notiz habe. Und zwar war es so, dass er 1973 sich mit den Canadiens nicht auf einen Vertrag einigen konnte. Und dann ist er, oder hat er das nächste Jahr im Prinzip für ein Anwaltsbüro in Toronto gearbeitet und ist dann wieder zurückgekommen und ja, wie gesagt, dann noch 4-mal den Stanley Cup gewonnen. Der hatte eine Bilanz von 258-57. 74 Unentschieden gab es noch mit dabei. Gegentorschnitt über die Karriere 2,24, 92,2% die Fangquote. 46 Shutouts in knapp 400 Regular Season Games. Also das war so, ja, im Prinzip, wenn man das so 50, jedes 8. Spiel von ihm war ein Shutout. Also auch eine richtig, richtig gute Quote in den Playoffs, war auch sehr, sehr gut, von 112 Spielen 80 gewonnen. Und hat auch relativ frühzeitig dann seine Karriere beendet, ist dann noch im Fernsehen tätig gewesen, hat zum Beispiel bei Miracle on Ice, der war er mit, ich glaube, Color Commentator dann, war Analyst bei den Olympischen Spielen 84, 88 und so weiter, war zwischendurch mal als President bei den Toronto Maple Leafs aktiv, war sogar im kanadischen Parlament auch noch mit drin und jemand, ja, ein absolut legendärer NHL-Torhüter. Dann gab es den nächsten Todesfall rund um die NHL und das war wieder ein Torhüter, Eddie Giacomin von den New York Rangers damals, sehr lange Zeit für die New York Rangers gespielt. Der hat die Vezina Trophy auch mal gewonnen. Da war es tatsächlich so, 70-71 zusammen mit Gilles Villemur, würde ich wahrscheinlich den Namen aussprechen. Und ja, es war so, dass er für die New York Rangers 11 Jahre gespielt hat, 539 Spiele insgesamt gemacht hat, hat dann noch bei den Detroit Red Wings gespielt, 71 Partien da absolviert. Er hatte 290 Siege, 54 Shutouts in 610 Regular Season Games, also nicht ganz so erfolgreich, aber da sieht man zum Beispiel auch wieder, der hat eben, also Giacomin hat bei den New York Rangers gespielt und die waren eben zu der damaligen Zeit nicht so super erfolgreich. Er hat aber auch Saisons mit drin gehabt, 36 Siege, 20 Niederlagen bei 66 Partien, also schon gar nicht schlecht, 37 Siege, 35 Siege. Das sind alles Zahlen in Saisons, wo er nicht wo er 70 Spiele und sowas hatte. Also schon ganz gute Zahlen gehabt. Safe Percentages waren auch gut für die damaligen Jahre, zumindest in seiner Kernzeit. Hat auch einige Playoff-Partien absolviert, aber dann eben leider nie den Stanley Cup gewonnen, weil er in einer Phase bei den New York Rangers gespielt hat, wo sie den nicht für sich holen konnten. Also auch da, ja, mein Beileid und dementsprechend dann auch an die Familie und Freunde. Und dann gab es den dritten Todesfall, auch wieder ein Torhüter, und zwar Bernie Perrant, der bei den Philadelphia Flyers gespielt hat und mit denen 74 und 75 den Stanley Cup gewonnen hat. Der hat auch die Conn Smythe gewonnen, er hat die Vezina Trophy gewonnen, also auch sehr, sehr gut gespielt. Und der Bernie Perrant, der hat leider 1979 seine Karriere beenden müssen, weil er einen Stock eben aus Versehen ins Gesicht, ins Auge bekommen hat. Also auch da eben an der Stelle eine Karriere, die relativ kurz war vielleicht, aber auch sehr, sehr erfolgreich. Und in Philadelphia ist er sowieso legendär, allein durch die beiden Stanley Cup Siege. Und dann ist noch Bob Goodenough, oder Robert William Goodenough, gestorben, so ist der komplette Name. Goodenough war der Chef der NHL Players Association, und das von dann insgesamt 92 bis 2005. Und wenn man sich überlegt, in der Zeit, in der er angefangen hat, da war das durchschnittliche NHL-Gehalt 271.000, also 1992. Und 2005 war es dann 1,8 Millionen, also schon eine richtig, richtig gute Steigerung. Es ist allerdings so gewesen, dass er auch einer der Hauptverantwortlichen war für den Lockout 2004, 2005. Er soll wohl auch damals zu den Spielern gesagt haben, wenn ihr wirklich alles durchsetzen wollt, was wir haben wollt, dann müssen wir 2 Jahre einen Lockout aushalten können. Ja, da gab es viele Schuldige rund um diesen Lockout. Ansonsten hat Bob Goodenough sehr, sehr viel Gutes auch gemacht für die Liga, fürs Eishockey und vor allem eben auch für die Spieler, und dementsprechend auch da eine große, große Hockey-Persönlichkeit, die dann leider jetzt in den letzten Wochen auch gestorben ist. Ray Shero, der ist vorher schon gestorben, der ist etwas länger schon tot, aber man hat ihm nachträglich die Lester Patrick Trophy gegeben für Outstanding Service to Hockey in the United States. Also da eine Auszeichnung in Amerika, weil er einfach sehr, sehr viel fürs Eishockey getan hat. Ray Shero habe ich in der einen Folge in den letzten Wochen dann auch schon drüber gesprochen. Und dann vielleicht als letzte Nachricht in dieser Sendung: JT Miller ist der neue Mannschaftskapitän der New York Rangers. Der Nachfolger von Jacob Trouba kam ja letztes Jahr, JT Miller, im Tausch aus Vancouver, und er ist jetzt ab der Saison 2025/2026 der Mannschaftskapitän. Und hier sind 4 Alternates genannt. Aha, das finde ich auch interessant. Adam Fox, Artemi Panarin, Vincent Trocheck und Mika Zibanejad. Das sind die 4, die hier mit aufgelistet sind. Ehemalige New York Rangers Kapitäne sind zum Beispiel Ryan McDonagh gewesen, Ryan Callahan, Chris Drury, selbst der General Manager. Jaromir Jagr war tatsächlich auch mal Mannschaftskapitän. Marc Messier dürfte dem einen oder anderen doch bekannt vorkommen. Brian Leetch. Und dann geht hier die Liste weiter bis zu Bill Cook, der 1926/27 der erste Mannschaftskapitän der New York Rangers war. Das war eine Folge mit ein paar Neuigkeiten zur NHL, mit etwas Info von mir zum Thema NHL TV bei The Zone. Es gilt wie immer, gerne Anmerkungen, Fragen, Kommentare von euch an meine E-Mail-Adresse info@sportpassion.de oder auch die diversen Social-Media-Kanäle. Hört mal rein im Auto und überlegt euch, ob ihr den Podcast auf die ein oder andere Weise noch unterstützen könnt und wollt. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Vorschau auf die Pacific Division. Dann das erste Team aus der Pacific Division. Für heute sag ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sport Passion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.